Liebe Schwestern und Brüder, heute werden wir davon hören, wie ein Sieg in einen Zusammenbruch führte. Wir werden sehen, dass ein Zusammenbruch nicht in den Abgrund, nicht ins Aus führen muss. Er kann auch zu Gott führen. Wir werden verstehen, warum die Christenheit die Stille und das Schweigen so schätzt. Ja, Stille und Schweigen kann eine Offenbarung sein. In Stille und Schweigen kann Gott mir begegnen. Und noch dies, egal welches Gottesbild du hast, egal welche Wahrheiten über Gott dir am allerliebsten sind, es kommt darauf an, dass du durch die Kultur der Stille und des Schweigens darauf wartest, wie Gott dir jetzt begegnen will. Bevor wir den Predigttext aus 1. Könige 19 hören, schauen wir auf die Vorgeschichte. Elia, der Prophet, kämpfte für den Gott Israels. Die ausländische Frau des Königs Ahab hatte ihre Götter und ihre Priester, die Baalspriester, mitgebracht. Die anderen Götter, die Götter der Königin Isebel, kamen gut an beim Volk Israel. Elia aber kämpft für den Bund, für das Recht Gottes auf sein Volk. Das war der Bund. Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und keine anderen Götter haben neben mir. Das entsprach nicht der allgemein verbreiteten Logik damals. Das entspricht auch nicht unserer Logik heute. Das ist aber ein Kennzeichen des christlichen und des jüdischen Glaubens. Es kann nur einen geben, nur einen Gott, keine anderen Götter. Elia legt sich deshalb mit dem Volk und mit dem König an und fordert die Baalspriester zu einem finalen Showdown heraus. Zwei Altäre werden aufgebaut vor den Augen der Volksversammlung. Auf beide Altäre wird ein Opfertier gelegt. Jetzt soll sich erweisen, welcher Gott Macht und Kraft hat. Der stärkere Gott wird seinen Altar in Brand setzen. Elia tut sehr selbstsicher. Er lässt seinen Altar mit Wasser übergießen. Was für eine Show! Die Baalspriester legen sich ins Zeug mit wilden Beschwörungen und Gebeten, mit vollem Körpereinsatz. Elia spricht ein Gebet und sein Altar steht in Flammen. Ein grandioser Sieg für den Gott Israels. Im Rausch des Sieges bringt Elia die Baalspriester um. Da setzt unser Predigttext ein. Aus dem ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, das ist die herkömmliche Schwurformel damals, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du ihnen getan hast. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als Elia gegessen und getrunken hatte, legt er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Prophet Elia war ein Kämpfer, ein Soldat Gottes. Elia musste flüchten und rannte um sein Leben. Es gäbe manches zu sagen, auch zu kritisieren darüber, wie Elia für Gott gekämpft hat. Wir würden heute mit Recht sagen, Elia ist zu weit gegangen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Nach der großen Kraftanstrengung gegen die Baalspriester, nach seinem grandiosen Sieg, kam der Zusammenbruch. Elia ist auf der Flucht. Er konnte nicht mehr. Er war seines Lebens müde, lässt seinen Diener zurück und geht allein in die Wüste. Da legt er sich nieder, wünscht sich zu sterben und betet zu Gott: Herr, es ist genug, ich will nicht mehr, ich bin nicht besser als meine Väter. Das heißt, auch ich habe keinen Erfolg gehabt als Prophet. Nimm meine Seele. Und er schlief ein. Dem Propheten und kampferprobten Gottesmann geht der Mut verloren. Jetzt liegt er da. Der Prophet, der in der Kraft Gottes Feuer vom Himmel rufen konnte, der Prophet, der es gewagt hatte, sich gegen die Machthaber und gegen sein Volk, die Menschen seiner Zeit, aufzulehnen, und der erfolgreich damit war, liegt da und wartet auf den Tod. aber er stirbt nicht. Ein Bote Gottes erscheint ihm, gibt ihm zu essen und zu trinken und lässt ihn schlafen. Eine gute Therapie in solchen Zusammenbrüchen. Der Bote Gottes erscheint ein zweites Mal, gibt ihm wieder zu essen und zu trinken und schickt ihn auf einen langen Weg. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Ein gutes Wort für Menschen, die ohnmächtig daliegen. Elia wird dann aber nicht zurück an die Front geschickt, nicht zurück in die Auseinandersetzungen mit dem um den rechten Glauben. Er darf nicht auf sein Lieblingskampffeld zurück. 40 Tage und Nächte muss er unterwegs sein bis zum heiligen Berg Gottes, dem Horeb, wo Mose einst die Gesetzestafeln empfangen hatte. Am Horeb angekommen, fragt Gott: Elia, was machst du hier? Diese wenigen Worte Gottes lösen bei Elia einen Wortschwall aus, erdrutschartig. Der Prophet darf seine ganze Enttäuschung und Verzweiflung vor Gott aussprechen. Auch das ist wichtig in solchen Therapien. Herr, sagt er, ich habe gekämpft für dich und deine Gebote. Dein Volk verlässt den Bund, den sie mit dir gemacht haben. Sie zerbrechen deine Altäre, töten deine Propheten. Ich allein bin übrig geblieben. Die Darstellung Elias ist fragwürdig. Ein Faktencheck würde die Sache ein bisschen anders aussehen lassen. Er hatte doch gerade gesiegt und war nur weggelaufen vor der Macht der Königin. Aber so sieht Elia seine Situation. Und auch wir sehen unsere Situation nicht immer völlig realistisch. Aber das, was wir empfinden, das ist unsere Realität. Und das war die Realität des Elia. Wir sehen auch, Elia ist total selbstgerecht. Er hat keine Zweifel an seinem Vorgehen. Das kennen wir doch auch bei uns. Wenn wir Gott an unserer Seite haben, denken wir, wir müssen nicht mehr zweifeln an dem, was wir tun. Gott ist ja bei uns. Oder im Auftrag Gottes unterwegs sind. Das führt ja auch bei Pfarrern dazu, dass sie schwer zugänglich sind für Kritik. Also, die Antwort Gottes auf die Worte des Elia, kritische Nachfrage, nein. Eine neue Kampfstrategie für Elia, nein. Ein Plan, therapeutisch besser mit den eigenen Kräften Haus zu halten, um Zusammenbrüche zu vermeiden? Nein. Gott steigt nicht ein auf die Selbstdarstellung des Elia. Zu dem, was Elia sagt, schweigt Gott. Er lobt Elia nicht für das, was zu loben wäre. Er tadelt Elia nicht für das, was zu tadeln wäre. Aber Gott spricht zu Elia. Elia soll eine besondere Erfahrung machen. Nicht nur Gottes Wort hören. Gott selbst will sich ihm zeigen, will ihm begegnen. Gott bietet eine Begegnung an. Er will ihm ganz nahe kommen. Gott sagt: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Eine Aufforderung, dem unsichtbaren Gott unmittelbar zu begegnen. Das ist eine Riesensache. Unmittelbare Begegnung mit Gott, undenkbar für einen Juden. Als es soweit ist, später, wird Elia sich nicht so ganz trauen für diese Unmittelbarkeit. Er verdeckt sein Angesicht, als er vor Gott tritt. Aber jetzt wartet Elia erstmal, dass Gott ihm begegnet. Er wartet in einer Höhle des Berges. Es kommt ein großer Wind, der die Berge zerreißt und die Felsen zerbricht. Mag sein, dass Elia dachte, Zunächst dachte er, ja, das ist Gott, so gewaltig, dass es einen davonträgt. Das ist der gewaltige Gott, in dessen Kraft ich gesiegt habe gegen die Baalspriester. Aber durch seine Zerbrochenheit weiß Elia intuitiv, nein, Gott ist nicht in der Kraft des Windes. Die Zerbrochenheit macht ihn klug. Gott war im Wind und er wird wieder im Wind sein, etwa im Wehen des Heiligen Geistes, aber jetzt nicht. Elia wartet ab. Es kommt ein großes Erdbeben. Der Boden wackelt unter den Füßen des Elia. Mag sein, dass Elia zunächst dachte, ja, das ist Gott. So gewaltig, dass es einen umwirft. Das ist der gewaltige Gott, der seine Feinde wanken lässt und umwirft. Aber weil seine bisherigen Gewissheiten in der Krise zerbrochen sind, spürt Elia, nein, Gott ist nicht in der Gewalt des Erdbebens. Er war im Erdbeben. Er wird es wieder sein. Paul Tillich sagte, ein Theologe, Begegnung mit Gott, das ist Shaking of the Foundations. Das erschüttert unsere Standpunkte. Ja? Er war im Erdbeben. Er wird es wieder sein, aber jetzt nicht. Elia wartet. Es kommt ein großes Feuer. Elia vergeht fast vor Hitze. Mag sein, dass er dachte, ja, das ist Gott, so gewaltig, dass man vergeht und zerschmilzt wie Wachs im Feuer. Das ist der gewaltige Gott, der das Böse mit Feuer und Schwefel vernichten kann. Aber auch hier die Ohnmachtserfahrung dieses kampferprobten Propheten, die Ohnmachtserfahrung, der Burnout, der ihn dem Tode nahe brachte, macht Elia jetzt hellsichtig. Nein, Gott ist nicht in der Hitze des Feuers. Er war es. Gerade vor kurzem noch, als er auf das Gebet des Elia den wasserüberfluteten Altar in Brand setzte. Gott war im Feuer. Er wird im Feuer sein. Aber jetzt nicht. Elia wartet. Als aber all der Lärm, das Krachen und Bersten zusammen mit der Gluthitze des Feuers vorbeigezogen waren, als es ruhig wird, da hört Elia das Geräusch der Stille, ein stilles, sanftes Sausen. Er vernimmt den Klang der Stille. Elia weiß, das ist er, das ist der heilige Gott. Und er verhüllt sein Angesicht mit seinem Mantel und tritt in den Eingang der Höhle. Jenseits von allem Kampf und Lärm, jenseits der Naturgewalten, findet der kampferprobte und erschöpfte Elia Gott in einer ganz anderen Weise. Kraft, Macht und Stärke hatten Elias Auftreten als Prophet bestimmt. Passend dazu war seine Gottesvorstellung. Wind, Feuer und Erdbeben, das waren Naturphänomene, mit denen Elia sein Bild von Gott malte. Erzählten die alten Geschichten seines Volkes nicht von Gott, der als Feuersäule vor dem Volk Israel herzog durch die Wüste und die Ägypter in Angst und Schrecken versetzte? Hatte Gott sich dem Mose nicht im brennenden Dornbusch offenbart? Hatte Gott es nicht donnern und hageln lassen gegen Ägypten, als Mose seinen Stab ausstreckte? Aber jetzt, wo Elia ohnmächtig und am Ende ist, jetzt macht er die Erfahrung, dass Gott sich ihm ganz anders zeigt. Karl Barth, Der Theologe des 20. Jahrhunderts ging sogar so weit zu sagen, Gott ist der ganz andere. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, je nach unseren seelischen Bedürfnissen macht jeder von uns sich aus dem reichhaltigen Material, das die Bibel uns anbietet, in Anführungsstrichen, seinen eigenen Gott. Ich rede jetzt nicht von diesen frei fantasierten Gottesbildern und Gottesvorstellungen, die heute so umlaufen. Ich rede davon, dass wir mit echten Erfahrungen Gottes, die in der Bibel bezeugt sind, dass wir aus diesen echten Erfahrungen auswählen und damit unser eigenes Gottesbild machen. Der eine will Gott als Wind und Wellen haben, sanft, anheimelnd und lieb. Der andere braucht ihn als Feuer und Sturm, kraftvoll und gebieterisch. Ja, die Bibel bezeugt, dass Gott sich als Feuer, als Sturm, als Donner, als Wind gezeigt hat. Ja, deshalb darf es diese Gottesbilder ja auch geben. Aber wenn Gott uns als der lebendige Gott begegnen will, geht es nicht um gestern oder morgen, sondern es geht dann darum, wie sich der lebendige Gott mir jetzt, heute zeigen will. Mag sein, dass er zu den Schweigenden spricht. Und bei denen, die reden, 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 da schweigt er. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einfach so bereit ist, sein persönliches, maßgeschneidertes Gottesbild loszulassen, das er aus all dem zusammengesetzt hat, was er persönlich in seiner Bibel unterstrichen hat. Das ist ja interessant. Mach mal deine Bibel auf und das ganze Gekritzel da drin. Ich habe auch so meine allererste Bibel, die ich voll gekritzelt habe. Eieiei. Also wir bauen uns daraus unsere Gottesvorstellung. Wir sind kaum bereit, das loszulassen. Denn diese Gottesbilder sind ein Stück unserer Identität und auch unseres Eigensinns. Keiner lässt da gerne los und sei es, dass Gott selber käme. Keiner lässt gerne los, es sei denn, er gerät wie Elia in eine fundamentale Lebenskrise, die ja meistens auch mit einer Glaubenskrise einhergeht. Da treten die festgezurrten, einbetonierten und einseitigen Gottesbilder zurück und der lebendige Gott zeigt sich uns, wie es jetzt gut für uns ist. In der Lebenskrise können wir Gott als den ganz anderen kennenlernen. Gott passt sich nicht unseren Vorlieben an. Er will, dass wir ihn so sehen, wie er sich zeigt. Jetzt in der Passions- und Fastenzeit könnten wir uns vornehmen, unsere Gottesbilder fahren zu lassen und hinzuschauen, wie Gott sich uns jetzt in Jesus Christus offenbart. Er hat sich im Kind in der Krippe offenbart und dann als Wanderprediger. Er wird sich zeigen im auferstandenen und erhöhten Herrn voller Kraft und Macht. Aber jetzt zeigt er sich anders, als wir ihn uns vorstellen. Er zeigt sich leidend. In Gethsemane ist Gottes Sohn nicht mehr kraftvoll und entschlossen, sondern ohnmächtig. Vor Gericht ist er nicht mehr wortgewandt und überzeugend, sondern stumm. In der Geißelung ist er nicht erhaben, sondern erniedrigt. Auf dem Weg nach Golgatha tragen ihn seine Füße nicht mehr. Am Kreuz schreit er, stirbt und ist tot. Wenn es dir geht wie Elia, wenn du nach einem großen Sieg oder einer großen Niederlage deine Kraft verbraucht hast und spürst, ich bin am Ende, dann sieh auf Elia in seiner Ohnmacht und folge ihm 40 Tage und 40 Nächte zum Gottesberg und zu der Erfahrung, die Gott für dich dann dort bereithält. Wenn es dir geht, wenn du in eine fundamentale Krise geraten bist, dann schau auf Christus in seinem Leiden und vertraue darauf, dass deine Lebenskrise dich neu zu Gott führt. Nutze diese Fasten- und Passionszeit als deinen persönlichen Weg zum Gottesberg. Gott hat sich dem Elia gezeigt, Gott wird sich dir zeigen. Er zeigt sich im Kreuz, im Leiden und Sterben Jesu Christi, wie er ist, nicht wie du ihn dir denkst. Elia hat Gott in der Stille geschaut. Ein Theologe übersetzt paradox, in der Stimme eines leisen Schweigens. Die Kultur der Stille, die immer wieder so wertvoll und wichtig ist. Doch dennoch versinkt Elia nicht im Schweigen, er bleibt er selbst, er findet sich neu. Elia verlässt den Gottesberg mit klaren Weisungen und Aufträgen. Sein Leben fängt neu an. Auch du brauchst keine Angst zu haben, wenn deine bisherigen Wahrheiten und Lieblingsgottesbilder in der Lebenskrise einmal kraftlos werden, ist das nicht das Ende deines Glaubens. Und diese Gottesbilder, die gehe ich mal davon aus bei euch hier, anderswo würde ich das nicht so formulieren, sind ja auch nicht falsch, sondern sind höchstwahrscheinlich aus der Bibel importiert und aus echten Gotteserfahrungen. Aber wenn deine Lieblingsgottesbilder und deine Gewissheiten in der Krise kraftlos werden, ist das nicht das Ende. Du siehst Jesus leiden, an Karfreitag stehen Kreuz und Tod vor deinen Augen. Und doch wirst du nicht in Kreuz und Tod versinken. Auch dein Leben wird neu anfangen. Du wirst auf die Füße kommen. Neue Kraft, neues Licht, erneuerte Freude. Durch die ungewohnten Anderserfahrungen mit Gott. Bei Elia war diese Anderserfahrung Stille und Schweigen. Bei dir ist diese Anderserfahrung vielleicht das Leiden und Sterben des Gottessohnes. Durch die Anderserfahrungen Gottes wirst du in deinem Glauben wachsen. Du wirst dich nicht mehr an dieses oder jenes oder ein anderes Gottesbild binden, sondern du wirst verbunden sein mit dem lebendigen Gott, der sich dir in jedem Augenblick so zeigen will, wie es gut für dich ist. Natürlich kann es sein, dass du 40 Tage und 40 Nächte unterwegs bist zu dieser Anderserfahrung. Der lebendige Gott zeigt sich dir immer wieder anders. Aber so zeigt er sich, dass du auf die Füße kommst. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.